Propheten. Das Apostelkonzil hatten wir gelesen. Das erste größere Aufeinandertreffen der Apostel Petrus und Paulus. Erster Schritt eines Übergangs. Von dem Werdegang des Petrus zu dem des Paulus. So war es gedacht. Diese beiden Patrone unserer Kirche, Petrus als Prediger, als Heiler, das war ihnen neu gewesen, seine Entwicklungsschritte, wie er gelernt hatte, wie er Jesus gerade dadurch besonders nahe gekommen war, als er ihn verlassen hatte, als ihm das klar wurde, als ihn das Entsetzen gepackt hatte über sich und seine Verlorenheit. So wie gerade den Herrn in seiner Verlassenheit im Garten, im Verhör und später, als sie getrennt waren, da waren sie sich am nächsten, in der Verlassenheit, der gegenseitigen Verlassenheit, fern voneinander, obwohl nur wenige hundert Meter, obwohl so aufeinander hingeordnet. Der Herr hatte ihn groß gemacht. Und wo war er jetzt? Wo war er hingeraten? Wie hatte das passieren können? Es war ihnen nun etwas deutlicher geworden, das Prophetische. Das sind keine Zukunftsansager, keine Orakelleser und Voraussager, schon gar keine Besserwisser, auf keinen Fall. Es geht ums Existieren, um eine bestimmte Weise des Existierens. Auch wenn wir das nicht so genannt hatten, es zeichnete sich ab. Mehr als bei den Beispielen aus dem Alten Testament. Das war ihnen zu vielschichtig gewesen, Abfassungszeit, erzählte Zeit. Aber hier, bei dieser Gestalt, dieser Gründerfigur, dem Starken mit seinen Schwächen, das war ihnen zugänglich. Womöglich sollen wir Propheten sein, wenn wir ahnen, was kommen wird, so mutmaßen sie. Nein, das können Soziologen besser, Leute nicht sollen, nicht werden. Wir sind, sage ich, wir sind es, sind getauft, sind gesalbt zum Priester, König und Prophet. Grüß Gott, Propheten und Prophetinnen. Wir sind es, so wie Moses, wie Elias, wie Johannes, wie Jesus, wie Petrus. Wieso Petrus, der Apostel? Ob das dasselbe ist? Womöglich dasselbe. Womöglich ein Betrachtungsunterschied, ein Wirkungsunterschied. Prophet ist jemand, durch den Gott spricht und wirkt, durch den Gott Menschen erreicht. Ein Werkzeug also. Ein Werkzeug mit Freiheit und Glauben, mit Angst und Fehlern, wie wir an Petrus sehen. Ein Auftrag, an dem er scheitert und der sich trotzdem erfüllt. Der ans Ziel kommt auf ganz ungeahnte Weise. So war das nicht absehbar. Und nun wird beraten, ob auch die Griechen getauft werden können. Die Araber, Ägypter, Perser, sogar Römer. Sie kommen ja. Sie fragen nach Jesus. Sie suchen den Messias. In dieser Anfrage sehen die Apostel den Heiligen Geist wirken. Ist das nicht übertrieben? War das nicht bloß eine strategische Entscheidung? So können wir größer werden, bedeutsamer, wirkungsvoller. Aber Leute, wer sagt denn, dass sie größer werden wollen? Knapp vor dem Rauswurf aus dem Tempel, in derselben Stadt wie die anderen Juden. Nein, sie waren ratlos. Wo soll das hinführen? So etwas gab es noch nie. Fremde, Andersgläubige kommen und fragen nach dem Messias und seiner Botschaft von Leben und Tod. Und wir sind Juden, ein auserwähltes Volk mit Reinheitsvorschriften, abgesondert von den Mehrgottgläubigen, von den Kleingottdenkern, den Regionalgottdenkern und Kriegsgottgläubigen, der Götterfolklore, dem Götterclanbrauchtum und dem Götter, dem Clangötter Heiligtümern. Was sollen wir tun? Wie sollen wir entscheiden? Und Petrus sagt, es ist schon entschieden, dass sie kommen. Sie fragen ja und suchen. Das ist der Geist, so wirkt der Geist. Und nun waren sie wirklich beeindruckt. dass über solch große Fragen beraten wurden. Ein Kompromiss wurde gefunden, kein Götzenopferfleisch. Aber lasst sie kommen, nehmt sie auf und tauft sie und verkündet ihnen alles, was ihr wisst über den Herrn. Und genauso wird auch heute überlegt und beraten. Gibt es nicht auch heute große Fragen und Entscheidungen? Suchen wir nicht auch heute nach Zeichen des Geistes? So entwickelte sich das Gespräch in die Nacht hinein. Und es gab eine Art Begeisterung. Das begreifen Außenstehende nicht. Seit Jahren weiß die Kirchenleitung von diesen Gesprächen. Sehr interessant, prophetische Gruppe, die die Taufberufung suchen und entwickeln, das christliche Leben entfalten auf der Spur der Schrift, der Propheten, der Apostel und der Heiligen. Sehr lobenswert. Aber keiner fragt nach. Keiner sagt es weiter. Keiner wollte davon kosten in der Kirchenleitung, nicht im Pastoralamt, nicht im Referat für Pfarrgemeinden, für Spiritualität, für Bibel, obgleich überall gute Theologen, die besten Theologen, fortwährend um Programme bemüht, immerfort in den Pfarren unterwegs, um dort die Pastoral zu beleben, Anregungen zu geben, Auseinandersetzungen zu fördern. Land auf, Land ab sind sie unterwegs und in Mission. Jeden zweiten Tag bekommen wir Einladungen und Anregungen für Bibelarbeit und Spiritualität, Behelfe und Kurse, Ausbildungen und Seminare. Woher nehmen Sie all diese Anregungen? Vielleicht bekommen Sie selbst solche Einladungen und Kursangebote und Neuerscheinungen und geben das so weiter. Wir Journalisten, die APA-Meldungen, die Agenturmeldungen und vorgefertigten Informationsseiten. Vielleicht sind unsere Theologen und Theologinnen Agenturvermittler und Vermittlerinnen, die sich die Neuerscheinungen ansehen und die buntesten weitergeben. Vielleicht jeweils die ersten drei Neuerscheinungen. Woher habe ich denn das Konzept mit den Taufberufungen? Wer hat mir das gesagt? Wo habe ich das gelesen? Ich habe das in mir gesehen. Ich bin ja selbst der Getaufte und zum Prophet Gesalbte. Habe aus meinem Mund die Botschaft gehört, durch mich den Geist wirken gesehen, habe ihn Dinge tun sehen, die ich gar nicht kann, Dinge erklären, hören, die ich gar nicht verstehe. Bin ich nicht deshalb auf diesen Weg gekommen? Haben es nicht deshalb viele zu verhindern gesucht? Hatte ich nicht deshalb immer wieder Gegner, die mich davon abbringen wollten? Schon im Priesterseminar? Auch im Pfarren? Sind nicht dort die meisten Geistgegner? Nicht Geistkämpfer, sondern Geistbekämpfer. Ist nicht dort die größte Geistlosigkeit? So wie am Tempel von Jerusalem? Ist nicht am Heiligtum die größte Geistesferne zu finden? In den Geistzentralen die meisten Besserwisser und Karrieristen? Die religiösen und geistlosen Emporkömmlinge, die ans religiöse Milieu angepassten, die religiös Eingewickelten, wird da nicht geradezu die Religion zum Gegensatz des Geistes? Gibt es eine geistlose Religion, vom Geist verlassen? Andererseits kann man Geist haben, ist Geist zu fassen. Wie kann man des Geistes sicher sein? Der Geist lässt sich nieder. Der Geist wirkt. Der Geist erfüllt. Du bist nur das Gefäß und nur vorübergehend. Schau auf Petrus, den Wankelmütigen. Ich habe ihnen die andere Stelle gar nicht mehr gezeigt aus dem Galaterbrief. Die zweite Begegnung mit Paulus. Das kommt nächstes Mal. Das haben wir aufgeschoben. Nun sehen Sie die Entwicklung, Ihre Entwicklung. In der anderen Pfarre haben sie zuerst nicht geglaubt. Ich bin doch ein Christ, ich glaube an Gott. Was soll ich denn noch tun? Wieso soll ich aufbrechen? Was hilft das den anderen? Deswegen wird unsere Kirche auch nicht voll. Wie erklärt ihr es denn euren Kindern, warum ihr in die Kirche geht? Habt ihr eine Erklärung? Habt ihr Argumente? Nicht Drohungen, nicht Strafen, nein, Argumente, Gründe. Könnt ihr euren Glauben erklären? Was ist der Grund deines Glaubens? Was sind die Früchte deines Glaubens? Wie wirkt sich dein Glaube aus? Haben wir da nicht noch einiges zu lernen? Wir sollten das besser verstehen. Wir sollten uns weiterentwickeln, als Einzelne und als Gemeinde. Um 9 oder um 10 war die Sitzung zu Ende. Ich habe das offizielle Gespräch beendet und die Sitzung geschlossen. Wir haben die pastoralen Punkte, persönliche Glaubensentwicklung, Kinder- und Jugendpastoral und synodaler Prozess in einem besprochen. Im Protokoll stand dann gar nichts davon. Es ist eine einzige Entwicklung. Hauptsache, es ist eine Entwicklung. Ein Wachstum, ein Lernen, ein Aufbauen. Aber dann sind wir noch 2 oder 3 Stunden zusammengesessen. Didi hat selbstgemachte Salzstangerl hergestellt. Wir waren bei Daniela zu Hause. Wir saßen um einen großen Tisch. Und auf 3 oder 4 Bahnen ging das Angeregte weiter. Dort über Musik, da über die Feuerwehr, hier über den Pfarrhof und die Pläne zu seiner Belebung oder Wiederbelebung oder erstmals Belebung. Didi, der gar nicht zum Team gehört, aber der Gastgeber ist und Vater 3er Söhne, die fallweise ministrieren, fragte, ob wir die Kirche meinen oder konkret unsere Pfarre, zum Beispiel diesen Nachbarn, der noch nie bei der Sonntagsmesse war. Und er sagte, wenn du den Kindern die Wahl lässt zwischen Handyspielen und Sonntagsmessen, werden sie sich immer fürs Handy entscheiden. Ich aber will, dass die Sonntagsmesse etwas wird, was dir gut tut. Du sollst etwas erleben. Du sollst eine Erfahrung machen können. Du sagst, du möchtest etwas mit heimnehmen, einen Impuls für die nächste Woche. Es kommt vor, dass Menschen gepackt werden vom Geist, richtig gebeutelt, dass sie Monate später sagen, meine Tochter war begeistert. Dafür arbeite ich. Helft mir dabei. Fragt nach bei den Eltern. Ich frage jedes Mal die Firmenkandidaten, was hat euch gut getan? Was kann ich verbessern? War etwas peinlich für euch? Macht es euch etwas aus, neben den Kindern zu sitzen? Nein, es stört sie nicht. Weihnachten haben sie versäumt. Kein einziger bei irgendeinem der Feste. Weder Advent noch Weihnachten. Gerade Sternsingen waren 2 oder 3, aber auch nicht bei der Messe, erst zum Ende, zum Schlusssegen sind sie eingezogen. Gerade erst festlich eingekleidet, königlich, majestätisch tappen sie herein, um sich zum Segen aufzustellen und schauen links und rechts. Und am Abend wird erzählt, wie viele Häuser, bloß dieses abgelegene Haus tief im Wald, da waren wir nicht, diese Familie mit dem behinderten Kind. Ich frage nach, meine Frage wird überhört. Dort beim Künstler die Gasse hinunter. Den Künstler nennen sie ihn. Ich mache Spaziergänge mit ihm und seinen beiden Hunden. In den Wald hinauf. Dort hat er einen Birkenstamm gefunden und abgeschält mit seinem Messer. Das geht ganz leicht. Das ist das beste Heizmaterial. Zum Unterheizen. Er gibt mir die Hälfte. Ich habe es mit ihnen zusammen gefunden. Er sieht die Welt stöhnen, sieht sie auf dem falschen Weg, möchte sie heilen, aufrütteln, baut Kunstwerke im Wald. Er arbeitet in seiner Werkstatt, mit Menschen kann ich nicht, aber mit Holz und Stein. Er lebt von der Hälfte der Armutsgrenze in seinem Häuschen. Er zahlt Alimente davon. Das gehört meinen Kindern, das steht ihnen zu. Schließlich kommen die Ergebnisse. Wie viel wurde eingenommen? Mehr als letztes Jahr, mehr als jemals, ein Rekordergebnis. Brav waren die Kinder und die Begleiter, eine Inselbegabung. Ich sei eine Inselbegabung. Nicht ich hätte, ich sei. Nicht geeignet fürs feste Land, Deshalb wäre es besser, jemand anderer würde Verantwortung für diese Pfarre übernehmen. Bloß eine Inselbegabung, eine Insel im Meer, kein Festland. Eine Insel, die man verfehlen kann. Nicht jeder findet die Insel. Ich habe die Insel gefunden. Bisher habe ich jede Insel gefunden und habe mich sehr gut darauf zurechtgefunden. Zuerst auf Kreta. Ich bin mit Christa Wolf auf Kreta gewesen, mit Kassandra und mit Medea im Palast von Knossos, am Strand von Kallimenes, mit Kassandra allein am Strand. Dort, wo Paulus nach dem Schiffbruch gestrandet ist, auch er eine Inselbegabung. Dort am Strand habe ich geschlafen, als einziger auf einem leeren Campingplatz. Im Restaurant habe ich aufs Essen gewartet. Da habe ich Flippergeräusche gehört, Klingeln und Klappern als einziger Gast. Und verwundert habe ich Handyläuten gehört, obwohl ich allein war. Schließlich habe ich die Beos gefunden im Vogelbauer. Sie haben mich genarrt. Sie hatten ihren Spaß mit mir. Doch als sie entdeckt waren, da schwiegen sie und tappten hin und her. Ich war am Psiloritis, der Bergspitze in der Mitte der Insel. Ich habe das Meer gesehen im Norden und im Süden. Dort oben hat Zeus gewohnt, der Berg des Zeus. Da war er noch kein Göttervater, das wurde er erst am Olymp. Hier war er zu Hause vor seiner Heirat und Familiengründung. Ich war auch an seinem Geburtsort, eine tiefe Höhle mit Steinsäulen vom Boden und von der Decke. Diktion Andron, die Göttervagina. Überall bin ich zu Fuß gegangen, über Strände und Klippen. Alten Heiligtümern bin ich begegnet, den Tempel in Achanes, wo Menschenopfer gebracht wurden. Das Erdbeben hat es konserviert. Die Decke ist eingestürzt über der Opferhandlung und hat das Geschehen festgehalten, bis heute festgehalten. Den Priester mit dem Schwert zwischen den Rippen des Opfers, die Kultschale für das Blut, den Opferstein, eine Momentaufnahme. Ein Beweisstück von den alten Religionen. Auf dieser Insel ist Paulus gelandet, auch auf Zypern. Von Paphos bis zum Bad der Aphrodite bin ich gewandert. Die schaumgeborene Zeus-Tochter. Gesehen habe ich sie nicht. Aber bei einem Künstler bin ich vorbeigekommen, an bemalten Holzstelen und steinernen Monumenten. Neben der Kirche habe ich geschlafen am Boden. Fledermäuse um mich. Und in Paphos habe ich eine Messe gefeiert. Der Priester hat mich gebeten. Es war meine erste Messe auf Englisch. Das sollte ich üben. Ein anderes Messbuch. Auch in Sizilien war ich wie Paulus. In den Katakomben von Syrakus war ich in der Pauluskapelle. Die Führerin war eine schöne Frau. Ich habe gern zugehört. Fotografieren war nicht erlaubt. Ich fotografiere ohne Blitz, wenn sie weiter vorn war, in den finsteren Gängen. Das halbe Syrakus weiblich und oben, luftig geschwungene Gassen zum Meer, die andere Hälfte männlich und unten, schnurgerade Straßen im rechten Winkel, langweilig und heiß. Ja, ich habe eine Begabung für Inseln. Auch Patmos habe ich durchwandert, die Insel des Seers, sein Verbannungsort. Oder jene Insel, auf die ich durch Pavel Lungins Film Ostrov, die Insel, aufmerksam wurde und die ein Teil von Solzhenitsyns Archipel Gulag war. Die Solowski-Insel im Weißen Meer, bei starkem Seegang und düsterem Wetter erreicht. Klosterinsel oder Gefängnisinsel. Von mir auf schlammigen Wegen im Regen durchstreift. Gemeinsam mit einem befreundeten jungen Paar aus Saratow. entdeckte ich die Gemäuer des Gefängnisses und der späteren Kadettenschule, nun schon fast vom Wald zugewuchert. Aber meine bisher letzte Insel war womöglich die interessanteste, nämlich Spitzbergen im hohen Norden, fast schon am Nordpol. Ein Inselarchipel ohne einen einzigen Baum. Nur grauer Stein, wenig Moos und Gras. Dafür der offene Blick ins Innere der Erde. Die Gesteinsschichten liegen ohne Vegetation offen zutage. Du erblickst Jahrmillionen. Bis zu den Kohleflößen hast direkten Zugang zum Inneren. Und es will gar nicht dunkel werden.